Wir fangen nochmal an mit der rechten Anschauung. Das ist auch ganz gut, weil da der positive Teil jetzt ein bisschen mit frischen Kräften nochmal angegangen werden kann. Ich sage mal, wie es der Buddha definiert. Was ist denn nun rechte Anschauung? Es gibt zwei verschiedene rechte Anschauungen, nämlich eine, die von Trieben beeinflusst ist, eine gute Ernte schafft, aber Ergriffenes wiedererscheinen lässt. Und es gibt eine Heilsanschauung, die unbeeinflusst von Trieben ist und darüber weltüberwindend und die nur auf dem Heilsweg gewonnen werden kann. So, das ist eine Grundorientierung, wo es sich lohnt, dass man sich das merkt. Und ich gehe der Reihe nach mal vor, um diese wichtigen Begriffe auch uns zu erläutern. Also, erstmal geht es um die rechte Anschauung, die von Trieben beeinflusst ist, gute Ernte schafft, aber Ergriffenes wiedererscheinen lässt. In Pali heißt es zunächst mal Sa-Sava, Sa-Asava, mit Asavas, mit Trieben, mit inneren Drängen, die noch eine Rolle spielen, mit Verletzbarkeit, Irritierbarkeit des Menschen, die alle einen wichtigen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie man Realität sieht. Ja. Ich sagte vorhin schon, dass die Sichtweise von Mögen und Nichtmögen beeinflusst ist, in die eine oder die andere Richtung. Das heißt, in dieser richtigen Anschauung, ist trotzdem noch sowas drin wie eine Ich-Perspektive. Die ist trotzdem noch nicht richtig genordet. Ja. Und diese richtige Anschauung ist Punya Bhagya. Sie ist mit Verdienst verbunden. Das heißt, wer dieser Anschauung folgt, wer sich nach ihr richtet, kann davon ausgehen, dass die Ergebnisse davon positiv sind. Er braucht also keine Befürchtung haben, oh, was kommt da auf mich zu, denn was dann kommt, kann nur positiv sein. Diese Anschauung ist zudem Upadi Vipaka. Sie lässt Weltliches noch heranreifen. Also diese Anschauung setzt noch Karma in Gang, gutes Karma, aber es sind immer noch Welterscheinungen, die kommen. Es wird eben immer noch was Neues produziert. Es kommt Erleben immer noch zurück. Zwar, und das ist schon wichtig, ist diese Entwicklung eher ins Hellere, ins Edlere, ins Feinere, ins Bessere, ein Heben des Lebensniveaus, aber es ist immer noch im Kreislauf, es ist immer noch im System sozusagen drin, führt nicht raus. Und anders gesagt, künftige Existenz, Wiedergeburt ist dadurch nicht unterbrochen. Jetzt die fünf gegenteiligen Standpunkte. Was ist nun, ihr Mönche, rechte Anschauung, die noch von Trieben beeinflusst und ist? Also wie konkretisiert sich das? Und da sind wir nicht überrascht, wenn wir jetzt lesen, Schenken, Almosen geben, Spenden ist heilsames Tun. Es gibt eine Saat und Ernte guten und üblen Wirkens. Es gibt nicht nur diesseits, sondern auch ein Jenseits. Es gibt Vater und Mutter und es gibt die durch unmittelbar erscheinen wiedergeborenen Wesen. Und es gibt in der Welt geistliche Asketen und Priester, die vollkommen und vollendet sind, die diese und die jenseitige Welt in überweltlicher Schau erlebt und erfahren haben und darüber lehren. Das muss ich jetzt nicht mehr so ausführlich machen, weil wir das Gegenteil schon hatten. Kurze Zusammenfassung. Die Haltung von Geben, Spenden ist immer positiv. Wenn es im Christlichen heißt, Geben ist seliger denn Nehmen, dann stimmt das. Es gibt kein Erleben ohne ausreichende Gründe. Das heißt, das Prinzip von Karma, das Prinzip von Ursachen und Wirkung gilt. Drittens. Karmische Wirkungen enden nicht in dieser Existenz, sondern sie führen über das Leben, über dieses Leben hinaus in ein künftiges Dasein. Viertens, es gibt Wesen, die geistig geboren sind, aus der Kraft des Psychischen direkt in Erscheinung treten und nicht erst geboren werden, Kleinkinder sind, Jugendliche sind und dann Erwachsene sind, sondern die relativ schnell, zack, die Blüte ihres Lebens erreichen. Und es gibt Wissen, das erworben werden kann. Es gibt Wesen, die mehr Durchblick haben als man selbst, die nicht nur hier sich orientieren, sondern auch im Jenseits sich orientieren und uns deshalb etwas sagen können darüber. Und jetzt kommt etwas, was erstmal sich verrückt anhört, dass nämlich auch rechte Anschauung die Ursache von Dukkha sein kann. Richtig. Sichtweise kann trotzdem dumme oder ungenügende Folgen haben. Das heißt, obwohl man eine realistische Blickweise auf die Realität hat, ist man dennoch nicht von den Bedingungen für Leiden frei. Aber dieser Scheinwiderspruch lässt sich auflösen. Denn tatsächlich sind die fünf von mir eben genannten Punkte immer hilfreich, förderlich, sie bringen einen voran. Geben ist die Gewähr dafür, dass ich was kriege. Ethik ist die Gewähr dafür, dass mein Lebensniveau sich hebt. Karma, Jenseitsorientierung heißt, es geht nur nicht allein hier besser, sondern es geht auch künftig besser. Mystik heißt, es ist möglich, die Welt der Dualität, der Sinneskontakte zu transzendieren und in ein Einheitserleben zu kommen, wo all das gar keine Rolle mehr spielt. Und last not least, es gibt Lehrer und Vorbilder, die uns an die Hand nehmen und uns dahin bringen oder den Weg zeigen, wie man das managen kann. Das ist die Quintessenz. Und jetzt kommt die seltsame Aussage, aber das ist es auch noch nicht. Das ist immer noch Dukkha verhaftet, es ist immer noch etwas, was uns in diesem Bereich haften lässt. Warum? Im Grunde muss man sagen, weil alle Aussagen, die ich getroffen habe, alle fünf, immer nur im Samsara uns an eine bessere Stelle rücken, wo sie ein bisschen heller ist, wo sie ein bisschen wärmer ist, wo sie ein bisschen angenehmer ist, wo unsere Bedürfnisse besser befriedigt sind, aber wir sind noch drin. Wir erreichen nicht das, was auf unserem Banner steht. Nicht dieses Raus hier ist auf diese Weise nicht möglich. Das heißt, wir erfahren Leidminderung, aber kein vollständiges Ende von Dukkha, weil die feinsten Formen von Anhaften, die feinsten Formen von noch Streben, was wollen, noch da sein und erleben wollen, die sind immer noch nicht aufgelöst. Und vor allen Dingen kommt man aus dem System von Wandelbarkeit und Vergänglichkeit nicht raus. Die besten Möglichkeiten und Erfahrungen, die wir machen können, sind zeitlich begrenzt. Und wir machen genau dasselbe wie früher. Wir stürzen wieder ab und finden uns irgendwann vor, wo wir uns ja schon tausendmal vorgefunden haben. Die Dukkha-Problematik wird entschärft, aber nicht gelöst. Und das ist der Grund, warum diese Rechenanschauungen immer noch Dukkha sind. Und eine zweite Merkwürdigkeit will ich in dem Zusammenhang auch erwähnen, dass selbst diese rechte Anschauung immer noch als Unwissen bezeichnet wird. Und das machen wir erstmal gar nicht richtig verstehen. Ich weiß, du Buddha, lest doch diese fünf Dinge. Du sagst doch, so soll man sich verhalten, so soll man sich orientieren. Und da sagte er, ja, ich lehre das, aber es ist immer noch Unwissen, weil das Eigentliche noch fehlt. Und das Eigentliche, das sind die vier heilenden Wahrheiten. Die sind ja bei den fünf Dingen noch gar nicht da gewesen. Also das Buddhistische am Buddhismus ist bisher noch gar nicht aufgetaucht. Aber dafür gibt es die Alternative Samadhi Arya Anasava Lokuttara Maganga, sagt der Buddha im Original. Und es gibt die Heilsanschauung, die unbeeinflusst ist von Trieben und darum weltüberwindend, die nur auf dem Heilsweg gewonnen werden kann. Und das ist, wo es wirklich spannend wird, weil das unser Thema ist. Letztendlich sind wir daran interessiert und an allem anderen nur sozusagen vorbereitet. Das heißt es auf Deutsch, diese Anschauung ist Arya, ich kann mal übersetzen mit edel oder erhaben, und zwar deshalb, weil sie aus einer ganz anderen Dimension stammt und in eine ganz andere Dimension, nämlich die Dimensionslosigkeit, wenn man so will, hineinführt Ja, sie ist unvergleichlich mit allen anderen Lehren, die in dieser Menschheitsgeschichte je aufgetaucht sind, sagte, das ist das Buddhistische am Buddhismus. Ja, das Erhabene, das über alles hinausgeht. Und diese Anschauung ist entsprechend Anasava. Das sind keine störenden Beeinflussungen mehr durch unsere inneren Neigungen. Mag ich nicht. Gier, Hass, Verblendung, das ist sozusagen weg, das spielt keine Rolle. Das ist eine Anschauung, die sozusagen aus der Realität selbst lebt. Und sie hat die vierte Eigenschaft, dass sie Lok Uttara ist. Loka ist die Welt, Uttara ist darüber hinaus. Das heißt, diese Lehre ist weltüberlegen, sie führt über alles Weltliche, über alles Dasein, über alle Existenz hinaus. Und der letzte Punkt, auch nicht uninteressant, diese Anschauung ist Maganga, sie ist ein Teil des Weges. Und das meint, dass man diese Anschauung nicht sozusagen vorweg intellektuell sich erarbeiten kann, sozusagen vom Schreibtisch. Jetzt werde ich mir mal die richtige Anschauung, werde ich mir sozusagen mal eintrichtern, wie auch immer, dann habe ich sie. Sondern hier wird ganz klar gesagt, dass die richtige Anschauung nur im Laufe des Entwicklungsprozesses auf dem spirituellen Weg sich ja, zeigt, uns sozusagen auch nahe kommt und wir sie ergreifen können. Weil bestimmte Erfahrungen man eben machen muss. Und dann kann man aus ihr unmittelbar sehen, wie die Dinge sind. Wir haben das ja vorhin gesehen bei dem Felsgleichnis. Man kann von unten nicht sagen, wie es oben aussieht. Man muss den Felsen hochklettern. Den Weg muss man hinter sich lassen, um von dieser Perspektive oben zu gucken und zu sehen, ja, so sind die Dinge wirklich. Also Maganga, man muss sich auf den Weg machen. Nochmal, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Das ist der Kern, um das es geht. Alles andere, worüber immer auch geredet werden muss, ist aber nur Vorbereitung, ist nur Hinführung, damit man diesen Knackpunkt hat. Fehlt das andere, kann man diesen Punkt nicht verstehen. Man wird es nicht kapieren, wenn man alles andere ablehnt oder alles andere gar nicht erstmal kennt. So, und dieser Zusammenhang ist der Grund dafür, dass der Buddha an einer anderen Stelle eine weitere Gesamtzusammenfassung seiner Lehre präsentiert, wo das jetzt vom Einstieg, von den ersten Lockerungsübungen, wenn ihr so wollt, bis zur Königsklasse der Praxis geht. Habt ihr alle schon gehört? Das sind die fünf Stufen der Belehrung. Ja, das sind die fünf Grade, wie man ein Realitätsverständnis aufbauen und vollenden kann. Da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend. Stufenweise fortschreitend. Zunächst vom Geben, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist. Und wie segensreich darüber hinauszuwachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre, angeregt und von Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für die Erwachten das Eigentümliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, die Beendigung und den Weg dazu. Jetzt versteht ihr den Gesamtzusammenhang, in dem wir uns auch bewegen. Also der Kern des Kerns sind die vier heilenden Wahrheiten. Alles andere ist Beiwerk, hilfreich, notwendig, aber nicht das Entscheidende. Die Kurzfassung der vier Wahrheiten, die kann man sich auch immer wieder vor Augen führen. Dass man die einfach gefragt, sofort wie aus der Pistole geschossen beantworten kann. Man darf nicht überlegen müssen, was sind denn eigentlich die vier Wahrheiten. Das muss sitzen sozusagen. Kurzfassung, die fünf Faktoren des Ergreifens sind alle ausnahmslos unheil. Da ist kein Heil zu finden. Zweitens, Unwissen, Durst, bedingte Entstehung, das sind die Ursachen, das sind die Gründe dafür, dass es diese Dukkha-Formen gibt. Drittens, Nirvana, Freiheit, ist möglich, Das ist eine Realität, das ist keine Spinnerei, das ist erreichbar. Und viertens, der achtfache Weg ist die Praxis, wie man die Sache erreichen kann. Das sind die vier Dinge, die man nie vergessen sollte. Damit komme ich schon in die Schlussrunde und ende damit, dass ich noch mal ein paar Ebenen von Unwissen differenziere. Weil der Buddha selbst sagt, Unwissen ist jetzt nicht nur so ein Block, der hat verschiedene Gesichter, hat verschiedene sozusagen Erscheinungsformen und auch verschiedene Verdichtungsformen. Die will ich jetzt nochmal deutlich machen. Wenn man das begrifflich auseinanderhalten will, kann man sagen, dass Unwissen eine Bande sein kann, also eine Binde vom Auge, dass Unwissen eine Hemmung sein kann und dass es eine Fessel ist. So, und alle drei Formen muss man sozusagen abtun, damit man Unwissen wirklich unschädlich gemacht hat. Wenn man zu früh meint, ich hab's schon, hat man unter Umständen, hat man ganz sicher ein bisschen den Sprung zu kurz gemacht. So was ist damit gemeint. Viele haben den Eindruck, ich habe jetzt 22 Bücher über Buddhismus gelesen. In 17 kamen die vier edlen Wahrheiten vor, die habe ich alle verstanden. Also weiß ich, was Unwissen ist, beziehungsweise ich habe mir Wissen erworben. Das stimmt in einem gewissen Sinn, weil man auf der intellektuellen Ebene unterscheiden kann, was richtig und falsch ist, was heilsam und unheilsam ist. Und auf der intellektuellen Ebene wird man sagen, ich habe begriffen, dass Karma beispielsweise, dass das nicht wirklich weit führt und dass die Silas hilfreich sind und der achtfache Weg die Praxis ist. Also, habe ich Unwissen beseitigt. Das ist ein bisschen kurz gesprungen, aber es ist erstmal ein wichtiger Schritt, so fängt es an. Man muss erstmal geistig sich orientieren. Aber das Dumme ist, dass trotz der besseren Einsicht, die man da gewonnen hat, alte Gedanken und alte Vorlieben immer wieder auftauchen. Der Jörg hat das ja gestern mehrfach plastisch uns demonstriert oder gezeigt, was damit gemeint ist. Also jeder von euch weiß, dass Currywurst und Pommes nicht gesund ist. Und wenn es bei uns Cap ist, dann esse ich eine Currywurst und Pommes. Ja. Vielleicht sogar nochmal. Und da seht ihr den Unterschied zwischen Unwissen und Unwissen. Die Bande Unwissenheit ist weg. Ja. Ich weiß, was richtig ist. Und da ist Currywurst nur das harmloseste Beispiel davon. So, und trotzdem machen sich immer wieder diese alten Neigungen, machen sich manifest und setzen sich einfach durch. Und wenn man den Kerbplatz verlässt, sagt man, schon wieder. Also schon wieder eine Currywurst gegessen und wenn dann dieser Stand noch steht mit den Nature Kiss. Schokoküsse heißt es heute offiziell. Da könnte es sein, dass man da auch nochmal stolpert. Ja? Also zweimal gestolpert auf 50 Meter so ungefähr. Und da weiß man, dass das Abnehmen der Bande allein nicht reicht. Weil in diesem Moment immer noch was vorhanden ist, eben die Hemmung des Unwissens. Aber die Hemmung des Unwissens hat den Vorteil, dass es ein Stück weit flexibel ist. Ja? Wenn mir da rechtzeitig einfällt, du weißt doch eigentlich, du wolltest doch gar nicht mehr und du solltest doch irgendwie anders, dann kann es gelingen, dass wenigstens bei der ersten Station oder bei der zweiten Station man die Hemmung zurückdrängt. Und durch das Erinnern an das bessere Wissen, durch erhöhte Achtsamkeit, durch Konzentration der Aufmerksamkeit auf die Realität, man das Unwissen, das sich zeigen will, das sich wieder vorschießen will, dass man das doch beiseite tut und sagt, du bist erkannt, Gefahr gebannt. So. Also das ist die zweite Ebene, Avijja Nivarana heißt das, Hemmung. So, aber das lehrt uns was, diese Situation zeigt uns was, dass es nämlich eine noch tiefere Kraft gibt, eine verborgene Kraft, die man normalerweise gar nicht spürt, die aber aus der Tiefe heraus agiert und immer wieder die Currywurst sozusagen in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Und das ist das, was der Buddha die Fessel des Unwissens nennt. Also die tiefe Gewohnheit, diese tiefe Kraft, die Dinge falsch zu sehen und falsch sehen zu wollen. Und das muss geknackt werden, weil das nicht nur die stärkste Kraft, die stärkste Bindung ist, sondern auch das, was am verborgensten ist. Wenn ich ein Buch lese, dann kann ich unmittelbar sehen, was falsche Anschauung ist. Wenn ich achtsam bin, dann merke ich, wenn die Hemmung Unwissen auftaucht, das kann ich ab und zu sehen und damit umgehen. Aber was ich nicht in der Regel nicht mitkriege, ist das, was tief verborgen in mir, sozusagen im Unbewussten, doch das Leben dirigiert. Und deshalb ist Unwissen, in Klammern, beim Durst ist das genauso, das Analogie, ja, auch diese drei Ebenen, ist das Problem erst dann gelöst, wenn alle drei Ebenen durchgearbeitet, durchgeknetet sind und der Rasen sauber gemäht ist. So, soll heißen, dass wir bei unserem Läuterungsbemühen eben immer einen bestimmten Dreischritt gehen müssen. Wir dürfen nicht zu früh aufhören, wir müssen wie beim Dreisprung immer einmal springen, nochmal und dann nochmal und dann ist man erst wirklich losgesprungen. Und das heißt, dass die Wahrheit muss zunächst immer erst im Geist aufgenommen werden, dass das, was wir hier machen, das ist das, wenn man Lehrrede liest, Buch liest und Vortrag hört, dass erst der Intellekt, der geistige Inhalt sozusagen neu sortiert wird, dass das Alte rauskommt und das Neue rein. Das Zweite ist, dass wir mit der neu gewonnenen Wahrheit auch innerlich vertraut werden, dass wir nicht immer zum Bücherschrank rennen müssen, was ist jetzt eine Hemmung? Ah ja, das ist eine Hemmung, sondern dass man das weiß und dass man vor allen Dingen mit dem Gedanken, ohne Currywurst zu leben, ist besser, dass man mit diesem Gedanken vertraut ist und auch den akzeptiert und sagt, ja, es ist wirklich besser. Ich esse noch ab und zu, aber ich habe keine Angst mehr davor. Oder jetzt mache ich mal einen Sprung. Jeder Buddhist würde dir unterschreiben, ja, Nirvana, das ist unser Ziel. Aber bitte noch nicht heute, so ungefähr. Lass uns damit noch ein bisschen warten, das hat ja noch Zeit, wir sind ja noch nicht so weit. Ja. Wenn sich das ändert, wenn unsere innere Haltung sich so verändert, dass die Gedanken an diese Veränderung in diese Richtung, dass wir das mögen, dass wir sagen, ja, wenn ich daran denke, da geht mir das Herz auf. Ja. Ein currywurstfreies Leben, das muss doch toll sein. Ja. Wenn es so weit ist, dann sind wir auf der Ebene, dass sich das Gemüt umstellt. Dass unsere Gedanken nicht nur als richtig erkannt sind, sondern dass sie uns auch angenehm sind, dass wir nicht davon abgestoßen sind. Und das Letzte ist, wenn man auf dem Weg über den Kerbplatz den Stand überhaupt nicht mehr sieht, ja, und B, wenn man überhaupt nicht mehr dahin geht. Wenn das sozusagen aus der Welt völlig verschwindet, und wenn einer sagt, das gibt's, ach ja, stimmt, das gab's doch früher. Dann ist sozusagen der tiefste Punkt erreicht, dass diese unbewussten Kräfte aufgelöst sind und deshalb auch gar keine Welterscheinung mehr sein kann, die uns in diese Problematik hineinbringt. Nochmal, Ausgangspunkt ist die rechte Anschauung. Wir müssen wissen, was uns richtig leitet. Und da ist am Ende die heilende rechte Anschauung die notwendige. Alles andere hilft, unterstützt, ist aber nur vorbereitend. Und das sollte man auch wissen, die vier heilenden Wahrheiten sind das A und O, aber man kann sie nur verstehen und akzeptieren, wenn man das Vorfeld auch abgearbeitet hat. Und da gibt es sehr viele Buddhisten und Buddhistinnen heute, die sagen, ich bin Buddhist, jawohl, aber Karma kann ich nicht recht glauben dran. Jenseits, nee, das ist alter Kram, das hat das alte Indien mal geglaubt, aber wir wissen doch heute besser. Ich gehe gleich zum Kern. Vier Wahrheiten. Das geht nicht. Ja? Die vier Wahrheiten, die davor kommen, geben Karma, Jenseits, Mystik, die sind notwendig und vorbereitend. Das ist wie ein Anlauf. Ein Anlauf muss man nehmen, um richtig springen zu können. So, und heute haben wir wieder einen kleinen Anlauf genommen in die Richtung. Und ab morgen, ab nächste Woche, erst erholen wir uns, ab nächste Woche wird dann wieder gesprungen.